ARD.
Hallo, ich bin Beate Rüsop und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Ukraine bekommt demnächst womöglich Langstreckenwaffen aus den USA. Anscheinend müssen nur noch technische Fragen geklärt werden. Außerdem, die US-Präsidentschaftskandidaten Harris und Trump haben sich in ihrem TV-Duell zum Nahostkrieg geäußert. Daraus hören wir Ausschnitte. Und die Palästinenser haben jetzt einen Platz in der UN-Vollversammlung. Was das bedeutet, erläutert gleich Charlotte Voss. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, dem 11. September um 8 Uhr. Die Ukraine bekommt demnächst womöglich Langstreckenwaffen, mit denen sie russisches Gebiet beschießen darf. Wie Präsident Biden gesagt hat, prüft die US-Regierung eine Freigabe dieser Waffen auch für Angriffe auf russisches Gebiet. Wir arbeiten daran, hat Biden gestern auf eine entsprechende Journalistenanfrage geantwortet. Die Ukraine drängt seit längerem darauf, dass sie Waffen aus dem Westen auch auf Ziele auf russischem Staatsgebiet richten darf. Kiew begründet das damit, dass nur so russische Militärflughäfen erreicht werden können, von denen Kampfjets aufsteigen, um Gleitbomben abzuwerfen oder Raketen abzufeuern. Erst am Freitag hatte Präsident Selenskyj bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein wieder für die Erlaubnis geworben. US-Verteidigungsminister Austin hatte sich da noch zurückhaltend geäußert. Um das Thema wird es sicherlich auch gehen, wenn heute Präsident Selenskyj in Kiew seine hochrangigen Gäste aus Großbritannien und den USA empfängt. US-Außenminister Blinken und sein britischer Kollege Lammy sind am frühen Morgen in der polnischen Grenzstadt Przemyśl in einen Zug in die ukrainische Hauptstadt gestiegen. Auch weitere finanzielle Unterstützung wird der Ukraine in Aussicht gestellt. Der Internationale Währungsfonds stellt dem Land den Zugang zu Finanzhilfen in Höhe von rund 1,1 Milliarden Dollar in Aussicht. Das Geld ist Teil eines größeren Hilfsprogramms, das der IWF für die Ukraine aufgelegt hat, um die ökonomische Stabilität des Landes zu sichern und den Wiederaufbau zu fördern. Jetzt blicken wir auf die Lage im Nahen Osten. Das Al-Mawasi-Flüchtlingscamp im südlichen Gazastreifen ist einer der größten Rückzugsorte für Kriegsflüchtlinge und eine Schutzzone. Das hat das israelische Militär ausdrücklich so ausgewiesen. Bei einem Luftangriff des israelischen Militärs in genau dieser humanitären Zone hat es gestern viele Tote und Verletzte gegeben. Das israelische Militär gibt an, dort eine Kommandozentrale der Hamas getroffen zu haben. Die Hamas versichert jedoch, in dem angegriffenen Gebiet hätten sich keine Kämpfe aufgehalten. Dass die Hamas Kommandostellen unter zivilen Gebäuden hat, auch ganz bewusst, das ist nicht erst seit diesem Krieg klar. Mein Kollege Markus Schubert hat mit dem Nahost-Experten Daniel Gerlach über die Deutungshoheit bei dem Angriff gesprochen.
Das große Problem besteht auch darin, dass die Informationen, die die israelischen Streitkräfte in der Vergangenheit rausgegeben haben, allein in den letzten Wochen über solche Operationen, eben entweder nicht glaubwürdig waren oder eben oft auch widerlegt wurden. Und das schafft natürlich nicht gerade Vertrauen in die israelische Seite, auch die Weigerung der israelischen Seite, mit internationalen Organisationen zu kooperieren. Die Israelis haben gesagt, sie haben auf Hamas-Kämpfer, Terroristen, Hamas-Infrastruktur gezielt. Sie wussten, wie sie gesagt haben, wer sich dort zu diesem Zeitpunkt befunden hat, haben aber gleichzeitig nicht angegeben, um wen es sich handelt. Vor einigen Wochen gab es einen Angriff mit einem ähnlichen Muster, da hat die israelische Armee dann Namen von Getöteten bekannt gegeben, von denen sich nachher große Zweifel ergaben, ob diese Personen nicht schon längst tot waren, beziehungsweise sich tatsächlich am Ort befunden haben. Das wurde dann ein Kommunikationsdesaster. Letztendlich ist es in solchen Situationen so, wenn es einen Kampf um die Deutungshoheit gibt und der eine Recht haben kann, aber auch der andere, dann gewinnt eben derjenige, der die militärische Macht hat und der bestimmen kann, wie die Dinge laufen.
Gestern Abend hat UN-Generalsekretär Guterres den Luftangriff verurteilt. Wie sein Sprecher mitgeteilt hat, bezeichnete Guterres den Einsatz schwerer Waffen in einem dicht besiedelten Gebiet als skrupellos. Er sei außerdem tief besorgt über die anhaltenden Verluste an Menschenleben in dem Küstengebiet und er hat auch bekräftigt, dass kein Ort dort sicher sei. Auch beim Fernsehduell zwischen Kamala Harris und Donald Trump ging es in der Nacht um Nahost. Nach etwa einer Stunde kam der Gaza-Krieg zur Sprache. Harris sprach sich klar für eine Zwei-Staaten-Lösung aus.
Dieser Krieg muss zu einem Ende kommen, sofort, und das geht durch die Vereinbarung einer Waffenruhe und durch Freilassen der Geiseln. Und deswegen müssen wir rund um die Uhr daran arbeiten, das zu erreichen. Und dazu gehört auch, dass wir uns darum kümmern, zu verstehen, wie wir zu der Zwei-Staaten-Lösung kommen. Bei dieser Lösung muss es Sicherheit für das israelische Volk geben, aber genauso Sicherheit für das palästinensische Volk. Und eins kann ich Ihnen immer wieder vergewissern: Ich werde Israel immer die Möglichkeit lassen, sich selbst zu verteidigen.
Donald Trump hat darauf verzichtet, seinen Standpunkt zu erklären. Er versicherte, dass es unter seiner Präsidentschaft nie zu einem Krieg gekommen wäre. Harris hat vorgeworfen, Israel zu hassen.
Sie sagt doch, sie hasst doch Israel. Sie würde Netanyahu nicht mal, sie wollte Netanyahu nicht mal treffen, als er eine wichtige Rede im Kongress hielt. Sie wollte da gar nicht hin. Sie wollte ja lieber dann zur Party ihrer Studentenverbindung. Wenn sie Präsidentin wird, dann wird Israel innerhalb von 2 Jahren nicht mehr existieren.
Und wir bleiben in den USA. Zur neuen Sitzungsperiode der UN-Vollversammlung sind die Palästinenser präsenter, denn sie haben einen neuen Platz in dem Gremium bekommen. Möglich macht das eine Resolution aus dem Frühjahr. Mehr Informationen hat Charlotte Voss aus New York.
Die Palästinenser sitzen im großen Saal der Vereinten Nationen in New York nun zwischen den Delegierten der Mitgliedstaaten und nicht mehr nur als Beobachter dahinter. Die Sitzordnung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. Der palästinensische UN-Gesandte ging zu einem Tisch mit dem Schild Staat Palästina, den es so nur bei der UNO gibt. Links und rechts davon die Vertreter Sri Lankas und des Sudan. Im Mai hatte die UN-Vollversammlung mit großer Mehrheit für eine Aufnahme der Palästinenser in die Vereinten Nationen gestimmt. Im UN-Sicherheitsrat war dies bereits im April am Veto von Israels Schutzmacht den USA gescheitert. Der Beschluss der Vollversammlung war daher weitgehend symbolisch, räumt den Palästinensern nun aber zusätzliche Rechte ein. Ihre Vertreter können Vorschläge und Änderungsanträge direkt einreichen, ohne wie bisher ein anderes Land darum bitten zu müssen. Sie haben aber kein reguläres Stimmrecht und können auch nicht für Ämter in UN-Organen kandidieren. Der ägyptische UN-Botschafter feierte den Moment als historisch und meinte, es sei nicht nur eine Verfahrensfrage. Israels UN-Botschafter meinte hingegen, die Palästinenser erfüllten nicht die Kriterien für eine Mitgliedschaft. Der Schritt belohne den Terrorismus und erschwere die Rückkehr der Geiseln aus der Gewalt der Hamas.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.